BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Der BR Schlagerbrunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung in unserem Funkhaus in München Schauspieler und Buchautor Oliver Nuck. Hallo nach München.
Guten Morgen.
Nachdem unsere Hörerinnen und Hörer Sie ja nicht sehen können, wie würden Sie den Satz beenden, Oliver Nuck? Klar, das ist doch der.
Ich würde sagen, wahrscheinlich, das ist doch der tollpatschige Kommissar aus der ZDF-Reihe Nord-Nord-Mord oder der schräge Ulf Steinke aus Stromberg oder der aus dem Tatort oder der aus irgendeinem anderen Krimi-Format oder.
Ja, also man kennt sie auf alle Fälle. Ja. Immerhin haben sie seit 1997 in rund 120 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Das ist ja nicht wenig. Nord-Nord-Mord zum Beispiel gucke ich auch ab und zu. Da spielen sie ja diesen Kommissar, den Hinnerk Feldmann. Es heißt ja, wenn Schauspieler in Serien mal so auf diesen Typ festgelegt sind, dann bekommen sie immer die gleichen Rollentypen. Können Sie das denn bestätigen?
Nee, das kann ich nicht bestätigen. Das ist aber auch so ein bisschen so eine urdeutsche Schauspielerangst, glaube ich, dass wenn man länger eine Rolle spielt, dass man dann immer ein bisschen Furcht hat, gleich besetzt zu werden oder nichts mehr anderes zu bekommen. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, glaube ich, weil die Schauspielersituation, die Arbeitssituation an sich sich geändert hat und immer schwieriger wird, dass man, glaube ich, relativ froh ist, fest irgendwo drin sein zu dürfen. Aber in Amerika zum Beispiel, da war das ja immer so, dass die Leute eigentlich total froh waren, wenn sie mal eine feste, schöne Rolle hatten und die dann gespielt haben, bis es nicht mehr geht. Ne? Und hier hat man immer so ein bisschen die Angst, was zu verpassen.
Und wer Oliver Nuck nicht nur im Fernsehen erleben will, sondern auch an seinen Büchern interessiert ist, der kann sich derzeit sogar ein neues besorgen. Und zwar ein Kinderbuch, das gerade rausgekommen ist. Es trägt den Titel Die Hochhauskatze. Warum sollten Eltern dieses Buch unbedingt ihren Kindern vorlesen?
Ich glaube, ich bin da gar nicht so gut darin, so Werbung zu machen dafür. Aber das ist jetzt das vierte Kinderbuch, das es von mir auf dem Markt gibt. Und diesmal richtet sich das an die kleineren Leserinnen und Leser, so zwischen 4 und 7, würde ich sagen. Und ich versuche immer in meinen Sachen irgendwie Werte zu vermitteln, mit denen man nicht früh genug mit Kindern sprechen kann und die vielleicht den Erwachsenen auch noch ein bisschen Unterhaltungswert mitgeben.
Ich gebe es zu, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen und konnte irgendwie gar nicht mehr aufhören. Da geht es um eine weiße Katze, die in einem Hochhaus ja im Prinzip die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt. Zum Beispiel eine Mutter, die sich den Klavierunterricht für die Tochter nicht leisten kann und die Katze, die Mops dann einen Stift bringt, ihn zu einem einsamen alten Herrn im Haus, der, oh Wunder, ein Klavier hat. Ist logisch, wie es ausgeht. Aber ist das denn die Realität oder eher Wunschdenken?
Weiß ich nicht. Also es geht darum, dass diese Katze Menschen miteinander verbindet, die vielleicht Schwierigkeiten haben, von sich aus den Kontakt zu suchen. Es geht ums Zuhören, es geht ums Füreinander-Dasein, es geht um Freundschaft, es geht um das Aufgeben der Angst vor dem Fremden. Das sind alles Dinge, die eine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft sein sollten. Und manchmal braucht es da so ein bisschen den einen oder anderen Push. Und deswegen ist es so gut, so früh wie möglich mit Kindern darüber zu reden. Und dieses Hochhaus soll im Grunde genommen einen Querschnitt durch die Gesellschaft darstellen, ohne groß zu politisieren. Ich habe da versucht, keinen Holzhammer oder erhobenen Zeigefinger rauszuholen, sondern dass man das relativ authentisch einfließen lässt. Und ich bin auch in einem Hochhaus aufgewachsen, längere Zeit in Konstanz. Dieses Hochhaus in dem Buch steht ja auch in der Wolmerstädter Steiner Straße. Das ist sozusagen die Zusammensetzung aller Straßen, in denen ich als Kind gewohnt habe.
Ah, okay.
Und ich habe das in diesem Hochhaus da auch so ein bisschen empfunden, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Menschen gab, unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Nationen, dass es da aber trotzdem ein harmonisches Miteinander gab.
Die Besitzerin der Katze, Schnee heißt diese Katze, die heißt mit Nachnamen Martinez, ein Name, der bei Ihnen in der Familie auch vorkommt. Ja. Wo in dieser Geschichte haben Sie denn aus dem Erlebten geschöpft?
Aus dem Erlebten nicht, aber es ist halt so, dass wenn man irgendwie Bücher schreibt oder da zusammenstellt, dann fließen natürlich immer die Dinge rein und sind am authentischsten, die einem als Ersten in den Sinn kommen. Und solche Namen zum Beispiel, da versucht man immer irgendwelche Leute zu verewigen oder jemandem eine Freude zu machen. Und in dem Fall, Martinez ist der Mädchenname meiner Mutter. Wenn ich den Namen meiner Mutter angenommen hätte früher, würde ich jetzt Olivera Martinez heißen. Mhm. Was vielleicht als Schauspieler gar nicht so unsexy gewesen wäre.
Ja. Oliver Vnuk sitzt heute auf unserer virtuellen Schlagerbrunch-Couch. Eigentlich Schauspieler und uns bekannt aus vielen Filmen und Fernsehserien. Was hat sie denn eigentlich zum Schreiben gebracht?
Ich schreibe eigentlich, seit ich spiele. Also als ich mit 15 das erste Mal im Schultheater aufgetreten bin, hatte ich die Hybris, gleich im zweiten Jahr ein eigenes Stück zu schreiben. Das war sicherlich nicht gut, aber sehr engagiert. Und so hat sich das Schreiben eigentlich durch mein Leben irgendwie gebahnt. Mhm. Am Anfang wollte ich mit irgendwelchen romantischen Gedichten wahrscheinlich noch irgendwelche Mädchen beeindrucken. Oder nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher.
Und, hat das funktioniert?
Ja, natürlich. Hey. Weiß ich nicht, ja.
Cyrano.
Eher so aus Mitleid. Genau, und dann 2009 war es, wo ich dann gemerkt habe, dass das Spielen mir jetzt nicht mehr reicht. Und dann bin ich losgezogen, durch Europa gereist und habe meinen ersten Roman geschrieben. Und das hat gut funktioniert. Und dann hat sich das einfach so etabliert in allen möglichen Formen, ob ich jetzt für den Rundfunk, für den SWR in dem Fall Mundart-Hörspiele geschrieben habe oder auch Theaterstücke, zum Beispiel für das Stadttheater Konstanz damals. Also mir hat es einfach Spaß gemacht und es gehört einfach dazu, das Leben als Gestaltungsspielraum wahrzunehmen und den einfach zu füllen.
Ja, bei den Kinderbüchern, haben da Ihre eigenen Kinder auch eine Rolle gespielt?
Also meine Kinder und meine ehemalige Lebensgefährtin kamen auf die Idee, während eines Urlaubs doch ein Kinderbuch zu schreiben. Und die haben sich während langen Autofahrten dann irgendwelche lustigen Namen ausgedacht, wie Piesel, Wiesel und Schlotterotter und so. Mhm. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, Kinderbücher zu schreiben, weil ich schon dachte, dass das ein extrem schwieriges Genre sein wird. Und da habe ich mich dann auch nicht getäuscht, als ich es dann Jahre später versucht habe. Ich finde es irre schwer. Mhm. Gerade in der Verknappung der Worte, im Zusammenspiel mit dem Illustrator oder der Illustratorin, mit dem Setzer, das ist auch nochmal schwierig. Also es ist schon ein ziemliches Puzzle, wie man Bild und Wort zusammenbringt und dann auch so verknappt, dass es für Kinder einen wertvollen Mehrwert hat und die Eltern nicht bis ins Verderben langweilt.
Die müssen sie ja des Öfteren vorlesen,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, den Anspruch habe ich dann schon. Ja, und dann auch vielleicht was zu schaffen, was auch eine lange Halbwertszeit hat. Also was man auch gerne noch mal in ein paar Jahren so in die Hand nimmt und durchblättert und so. Das war mir beim Kinderbuch dann schon sehr wichtig. Deswegen wird man bei mir auch keine Handys oder keine Spielkonsolen oder irgendwas in den Büchern finden, woran man einen Zeitgeist festmachen kann, sondern sie sind sehr klassisch tableauartig gehalten.
Mhm. Wir hatten vorhin ja schon über den Namen Martinez gesprochen, einer Figur aus Ihrem aktuellen Kinderbuch, auch der Mädchenname Ihrer Mutter. Woher kommt eigentlich der Name Vnuk?
Vnuk bedeutet Enkel, es ist russisch-polnisch und es ist, glaube ich, schon 3 oder 4 Generationen her, wo es polnische Vorfahren gab.
Also russisch-polnisch auf der einen und auf der anderen Seite dann Spanien, das ist schon eine spannende Verbindung, aus der Sie und Ihre Schwester da hervorgegangen sind. Wie haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt?
Also meine Mutter ist mit ihrer Familie während der Franco-Zeit von Spanien nach Frankreich gezogen, geflohen, wie auch immer, und hatten dort einen relativ schweren Start in den 50er Jahren mit 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Und dann wollte sie das Weite suchen und fand ihr Glück in der französischen Armee als Soldatin und hatte dann die Möglichkeit, entweder nach Bora Bora, nach Französisch-Polynesien, oder in Konstanz am Bodensee stationiert zu werden. Und dann hat sie sich dann für Konstanz entschieden, was mein Glück war später. Und hat dort meinen Vater kennengelernt.
Wie den russisch-polnischen Wurzeln.
Genau.
Wie wird man zum gefragten Schauspieler und Autor? Der Frage gehen wir heute im BR Schlagerbrunch nach. Oliver Vnuk ist zu Gast bei unserer 2-Stunden-Tour durch sein Leben, das ja angefangen hat in Konstanz, auch noch im Stadtteil Paradies. Wie paradiesisch müssen wir denn diese Kindheit und Jugend uns vorstellen?
Naja, als Kind kriegt man es ja nicht so wirklich mit, wie gut man es da eigentlich hat. Ne? Ich hatte ein sehr behütetes, sehr, sehr ruhiges Leben als Kind ohne größere Ereignisse. Aber wie toll und wie schön ich es hatte, habe ich dann erst gemerkt, als ich die Stadt dann verlassen habe, ne, und immer dann zu Besuch wieder zurückkam und erstmal im Vergleich gemerkt habe, wie wunderschön es da tatsächlich ist. Ja.
Teilweise auch im Hochhaus gewohnt, das haben wir schon erfahren. Wenn ich mal jetzt raten müsste, Oliver Nuck, eher der Buchleser als Baumkletterer?
Wie kommen Sie denn da drauf, bitte?
Das, könnte ich mir so vorstellen.
Wie? Wegen meiner Konstitution oder wie?
Nein, einfach weil Sie ja schreiben und weil das Schreibgehen ja offenbar schon in Ihrer Geschichte und in Ihren Genen liegt, denke ich mir, vielleicht hat sich das dann auch bemerkbar gemacht in der Jugend, dass man schon einfach viel liest als Kind und dass man daran interessiert ist.
Genau, also Sie haben vollkommen recht, natürlich. Ja. Sportliche Betätigung war jetzt nicht so wirklich mein Ding, bis heute nicht. Und ich habe schon sehr, sehr viel gelesen als Kind und war sehr in meiner Fantasiewelt.
Was ich ja spannend finde, weil ich das unter anderem auch gemacht habe, Sie haben als Kind schon Hörspiele produziert. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ach, ich hatte halt einen Kumpel und Kassettendecks und dann haben wir Geräusche aufgenommen oder haben so eine Krimiserie selber gemacht und so und eingesprochen.
Haben Sie die auch selber geschrieben oder sich ausgedacht, die Geschichte?
Ja, klar. Also was heißt, aber was heißt geschrieben? Also wir haben es einfach gemacht, ne?
Einfach erzählt dann.
Genau.
Und schon immer ging es auch ums Geld verdienen, zum Beispiel mit Benjamin Blümchen-Kassetten, ne?
Die ich verliehen habe, Mein Vater ist ja Pressegrossist oder also auch unternehmerisch tätig gewesen oder hat einen unternehmerischen Geist. Und ich glaube, da in der Familie immer Geld sozusagen nicht Mangel war, also wir waren schon guter Mittelstand so, aber dadurch, dass meine Mutter so Startschwierigkeiten in Frankreich hatte und mein Vater relativ früh halbwaise war und mit 14 schon seine Familien miternähren musste, war Geld immer irgendwie Thema. Also mein Glaubenssatz zu Geld wurde so geprägt, dass man sagt, man muss was erreichen, um irgendwie ein glückliches Leben zu haben. Was natürlich Quatsch ist, das weiß ich heute. Aber selbst heute ist es immer noch schwer, gegen die Glaubenssätze, die ja bis zum 7. Lebensjahr neurologisch angesetzt werden im Kopf, in der Entwicklung, die wieder aufzubrechen. Und deswegen war Geld verdienen, um mir damit Sicherheit zu erhoffen, relativ hoch angesetzt. Und da habe ich als Kind dann immer schon sehr, sehr früh geguckt, dass ich irgendwie mein Geld verdiene. Also schon mit 8, 9 habe ich irgendwie meine Dienste angeboten mit irgendwelchen Botengängen oder habe sehr, sehr früh Zeitungen ausgetragen oder unter anderem Aufkleber verkauft oder irgendwie Benjamin Blümchen, TKKG und 3 Fragezeichen-Kassetten verliehen und bin dann mit meinem kleinen Köfferchen durch die Nachbarschaft gefahren und habe die Nachbarschaftskinder aufgesucht und denen für 10 Pfennig am Tag irgendwie eine Benjamin Blümchen-Kassette verliehen.
Schon spannend, wie dann irgendwann der Schauspieler draus wurde, weil da ist er mit Geld verdienen anfangs erstmal nichts. Aber bleiben wir vielleicht nochmal kurz in dem Bereich. Nach dem Abitur in Konstanz war dann ja erstmal Zivildienst angesagt. Da hat das Theater auch schon eine große Rolle gespielt. Ne?
Ja, ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Abitur. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich das Abitur sogar geschenkt bekommen habe, weil die Direktion mich, ich glaube mittlerweile ist es verjährt, die Direktion es einfach gut fand, weil ich hatte ein paar Jahre oder ein Jahr davor hatte ich eine 20er bis 50er Jahre Revue mit 2 Freunden zusammengeschrieben und konzipiert und dort aufgeführt und die Schulleitung fand es halt super, dass Jugendliche sich in meinem Alter mit dieser Zeit auseinandersetzen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich da ein paar Freunde in der Lehrerschaft hatte, die geguckt haben, dass sie mich irgendwie durchs Abitur sozusagen schlawinern. Und dann habe ich Zivildienst gemacht in einer Einrichtung für geistig und körperbehinderte Kinder und habe teilweise auch mit denen Theater spielen dürfen, was sehr lehrreich war. Aber ich war auch ein schlechter Zivi, weil meine Hauptaufmerksamkeit lag schon auf der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule.
Ja, seit wann war Ihnen denn eigentlich klar, dass Sie Schauspieler werden wollten? Das kam ja schon sehr früh, ne?
Also, dass ich überhaupt Schauspieler bin oder wurde, war ja ein großer Zufall, weil ich war eher so ein Schüler, der so ein bisschen... heute würde man sagen gemobbt. Also ich war oft der im Mülleimer saß in der Klasse und ein bisschen körperlich auch schwächer Und eines Tages kam eben der Theaterlehrer rein mit ein paar Schülern und meinte, sie bräuchten Nachwuchs für die Schauspielklasse. Und die bösen Jungs, in Anführungszeichen, wollten mich aufs Kreuz legen und riefen irgendwie, ja, der Olli macht da mit. Und ich wollte natürlich überhaupt nicht in die Theaterklasse und hatte aber keine Möglichkeit mehr, da einen Rückzieher zu machen. Das wäre zu unangenehm gewesen. Und die Lehrer haben auch gemeint, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen beim Oliver und so. Können wir uns sehr gut vorstellen. Und dann habe ich das gemacht, hatte meinen ersten Auftritt, habe Szenenapplaus bekommen und da wurde, weiß ich nicht, irgendwie mein Ego angeteased und am nächsten Tag kamen dann die coolen sportlichen Jungs und klopften mir auf die Schulter und meinten, das war ja gar nicht schlecht gestern. Und da war mir klar, das könnte es sein. Und dann ging alles relativ schnell mit Schultheater, Unitheater und dann war ich Eleve am Stadttheater Konstanz. Ja, und das ging dann alles bis heute seinen recht kontinuierlichen Weg.
Das ist ja eine spannende Geschichte. Unglaublich, was so das Mobbing der anderen ausmacht mit jemandem, wenn er dann die Chance kriegt, was ganz anderes anzufangen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie waren am Stadttheater in Konstanz. Das war ja eigentlich noch vor dem Studium, ne? Wie kommt man da an kleine Rollen ran?
Na, da gab es einen Jugendclub, den wir damals gegründet haben. Das ist so ein Konzept, das sich jetzt mittlerweile an extrem vielen Stadttheatern etabliert hat, wo Jugendliche, es gibt aber auch Gruppen für Erwachsene oder Senioren, dann unter professionellen Bedingungen ein Theaterstück erarbeiten können. Da habe ich angefangen, da hat man dann eher meinen Willen als mein Talent gesehen und hat mich dann besetzt in kleineren Rollen im großen Haus. Ja. Und das war toll, weil das waren alles meine großen Stars dort. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das auch, oder nach meiner Fantasie gegangen wäre zu diesem Zeitpunkt, wäre das auch meine Zukunft gewesen, dort an einem Stadttheater zu spielen.
Der Wille allein ist es ja auch nicht. Man muss sich ja auch dann an Schauspielschulen bewerben und aufgenommen werden. An wie vielen Schulen insgesamt haben Sie sich beworben?
Ich habe mich an 3 beworben, wurde aber an der ersten genommen.
Wie war das dann mit der Ausbildung?
Ich muss sagen, was mir die Schauspielschule gebracht hat, war vor allem Zeit, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Da hatte ich, glaube ich, Nachholbedarf, weil bei mir mehr Schein als Sein war. Und das war für mich das Wichtigste. Und dann wurde ich nach 2 Jahren, hatte ich die Möglichkeit, am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert zu werden und den ein oder anderen Caster kennenzulernen. Und dann kamen dann auch kleine Rollen. Dann war ich plötzlich in Almeria in Südspanien auf einem Pferd gesessen und Bulli hat Regie beim Schuh des Manitou geführt. Oder ich durfte dann schon im 2. Jahr bei Anatomie mitspielen, damals ein Horror-Thriller mit Franka Potente und Benno Fürmann und so. Und war da auf einem tollen Tablett. War einfach toll. Ne? Also, und das war natürlich schon auch durch die Schauspielschule oder durch diese Umgebung, die man dann da hatte.
Sie haben ja schon während des Studiums dann in München mit der Schauspielerei auch Geld verdient. So ein Wort, das öfter vorkommt in Ihrem Leben. Womit kann man sich denn da so über Wasser halten als quasi Azubi in einer Stadt, in der doch alles ja nochmal teurer ist als anderswo?
Ich war mir für nichts zu schade und habe irgendwie jeden Job angenommen, den es da gab. Ich habe für den Bayerischen Rundfunk irgendwelche Verbrauchermagazine gedreht, kleine Beiträge von XY ungelöst über Vorsicht Falle. Ich habe irgendwelche Fotoshootings gemacht. Ich habe alles gemacht, was irgendwie ging und was irgendwie so ein bisschen mir mein Studium mitfinanziert hat. Ich hatte damals 13,50 Mark am Tag zur Verfügung. Da musste dann schon noch ein bisschen was reinkommen.
Oh, ja, das reicht ja nicht mal für die Studentenbude. Nee. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
doch, die war schon bezahlt, aber ich war noch Raucher, das musste finanziert werden. Und dann das Helle am Abend musste ja auch irgendwie finanziert werden. Ja, und dann blieb schon nichts mehr übrig. Außer ein paar Depreziner oder so. Und da, also gesund gelebt haben wir damals nicht.
Nee, gesund vielleicht nicht, aber doch eine glückliche Zeit, oder?
Eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit, ja.
Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert am Mikrofon und in unserem Studio in München Schauspieler und Buchautor Oliver Wnuck. Aufgewachsen in Konstanz, in München dann studiert an der frisch gegründeten, ja damals noch nicht so heißenden Schauspielakademie August Everding und dann auf eigenen Füßen stehend als junger Schauspieler. Ist es da nicht schwer, an Jobs zu kommen? Das ist doch für viele erstmal so ein ewiges Klinkenputzen.
Ja, ich hatte damals tatsächlich Glück, weil ich schon sehr schöne kleinere Kinorollen bekommen habe, dann auch größere Kinorollen und dann schon 2000, wann war es denn, 2003, also im Grunde genommen 3 Jahre, nachdem ich das Schauspielstudium abgeschlossen habe, schon meine erste Fernsehreihe hatte und eigentlich seitdem, also seit über 20 Jahren in irgendwelchen Reihen bin, was mir immer extrem wichtig war. Erstmal, weil es einem monetär so ein kleines bisschen eine Struktur gibt durchs Jahr, aber auch, weil ich überhaupt diese Arbeitsform sehr liebe, lange in irgendeiner Serie zu sein und miteinander zu wachsen und auch schauspielerisch miteinander zu wachsen, weil man sich und die Kollegen immer besser kennenlernt im Zusammenspiel. Und das fand ich immer toll. Ja.
Was war so das peinlichste Angebot, das Sie jemals angenommen haben?
Naja, Peinlichkeit ja immer in Bezug zur Zeit vielleicht. Also wo ich dann dachte, ich müsste jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, was man so macht und nicht macht, war dann, als ich dann mich wiederfand bei einer Bravo-Foto-Love-Story mit heruntergelassenen Hosen, wo ich dann dachte, ja gut, jetzt muss man auch nicht unbedingt alles machen.
Oh mein Gott. Ja, also finanzielle Sicherheit spielt für Sie ja eine große Rolle. Das klang schon ein bisschen durch. Woher kommt dieses Sicherheitsbedürfnis? Gerade die Schauspielerei ist ja jetzt nicht unbedingt die sicherste Bank, würde ich mal sagen.
Woher das kommt, habe ich ja schon gesagt, dass die Glaubenssätze sozusagen ja frühkindlich geprägt werden, was die Bedeutung von Geld oder was Geld als Speicher für einen darstellt. Ne? Also kann man damit umgehen, kann man nicht damit umgehen. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel ihr Leben voll im Griff haben und ganz toll in ihrem Job sind, aber mit Geld überhaupt nicht umgehen können. Ja? Und sagen, Geld ist für die anderen, Geld stinkt, Geld ist. Und das haben die ja nicht erfunden, weil das verhält sich ja diametral zu ihren sonstigen Expertisen, sondern das sind die Glaubenssätze der Eltern, die sie mitbekommen haben. Ne? Also und da war es bei mir halt so, oder auch bei meiner Schwester ist es auch so, dass man sagt, irgendwie halt mal deine Schäfchen zusammen, bring die ins Trockene und dann, wenn was passiert, bist du erstmal für eine gewisse Zeit safe. Mhm. Also so ein gewisser finanzieller Schutz ist für mich einfach total wichtig und war letztens erst bei einem Alumni-Treffen von der Schauspielschule und da haben auch junge Schauspieler mich gefragt, was ich ihnen mitgeben kann und da kam ich dann sehr schnell auf die Idee, lernt sparen. Lernt sparen, lernt vor allem, schaut auch, was ihr noch könnt. Was ist noch euer Talent? Wo liegt noch eure Leidenschaft? Und bei meinen Kindern ist es genauso. Also mir ist eigentlich fast wurscht, wie die in der Schule sind. Mir ist wichtig, dass sie eine Leidenschaft haben, etwas, für das sie brennen, wo sie Lust haben, aber gleichzeitig auch eine Flexibilität entwickeln, weil ich nicht daran glaube, dass man heute als junger Mensch einen Beruf in Angriff nehmen kann, mit dem man in Rente gehen wird.
So wie das früher noch war, ja. Das ist heute nicht mehr so. Spätestens seit 2004 kennt sie ja eigentlich fast jeder. Da ging es los mit der Comedy-Serie Stromberg, wo sie an der Seite von Christoph Maria Herbst den Ulf Steinke gespielt haben. Wie kam es eigentlich dazu? Gab es da auch so eine Casting?
Genau, wie bei eigentlich fast jeder Rolle gibt es Castings. Also da kommt man nicht drum rum, egal wie erfolgreich oder was für einen Namen man hat. Man muss immer gucken, hat man Lust da drauf? Also es ist ja nicht nur, das wird ja nicht nur der Schauspieler gecastet, sondern ich finde es auch ganz wichtig, zu einem Casting zu gehen, um zu gucken, habe ich Lust, mit diesem Regisseur zu arbeiten. Mhm. Also das Herantasten, das Künstlerische gilt ja immer auf beiden Seiten.
Das war ja schon sehr schräg, was die da veranstaltet haben.
Ja, aber auch sehr gut.
Ja. Das war auch Ihr Durchbruch im komischen Fach. Ist das nochmal eine ganz andere Art zu spielen? Also A, Fernsehen, nicht Bühne, sondern auch noch den, ja, den etwas unbeholfenen und auch komischen Typen?
Naja, also ob ich eine Komödie spiele oder ein Drama, von der Herangehensweise ist das für mich kein Unterschied. Also ich muss beides sehr ernst nehmen und vor allem im Komischen, wenn das für mich nicht zum Drama wird, dieser Konflikt, den ich da spiele, dann ist es für den Zuschauer nicht lustig. Also wenn ich nur was vorgebe, wenn der Clown auf dem Stuhl steht und wirklich nicht weiß, wie er von dem Stuhl runterkommt und wirklich Todesangst hat, dann fängt der Zuschauer an zu lachen. Aber wenn der Clown nur so tut, als hätte er Angst, dann wird's albern.
Doch eine große Kunst eigentlich, die Menschen zum Lachen zu bringen. Weinen ist wahrscheinlich manchmal einfacher.
Ja, situationsbedingt, weil dann bei großen Tragödien der Zuschauer natürlich vielleicht schneller andockt emotional, weil er besser nachvollziehen kann, was da emotional gerade passiert. In der Komödie ist es tatsächlich schwierig, weil da geht es auch viel um Technik und viel um Timing. Da geht es um Millisekunden. Ob das jetzt vor allem auf der Bühne im Film kann ja der Schnitt irgendwie dann nochmal oder die Musik nochmal irgendwie da eingreifen. Aber gerade auf der Bühne geht es natürlich, ist Timing alles.
Wir waren gerade bei Ihrem Durchbruch im komischen Fach mit der Stromberg-Serie, die ab 2004 bis 2012 für ProSieben produziert wurde. Die Figuren bei Stromberg, die wirken ja schon unglaublich skurril, schräg. Und der Ulf, den Sie da gespielt haben, kam immer so ein bisschen einfältig daher. Hat Sie das auch manchmal geärgert, mit so einer Rolle bekannt zu werden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Rolle ich da jetzt lieber gespielt hätte oder welche Rolle in diesem Format jetzt besser weggekommen wäre. Nee, das war eine unglaublich lehrreiche und menschlich auch tolle Zeit, die ich da verleben durfte, und ein riesiges Geschenk, mit so etwas, was ja wirklich Comedy-Geschichte in Deutschland geschrieben hat, Leute unterhalten zu dürfen. Das war großartig.
Wie hat das die Fernsehwelt damals verändert?
Naja, ich glaube, damals Pastewka würde ich da noch mit reinnehmen, ne, was parallel mit uns irgendwie lief und produziert wurde von Brainpool. Ich glaube, dass Ricky Gervais die Office kreiert hat und was dann ja von Ralf Husmann kongenial adaptiert wurde mit den Drehbüchern von Stromberg, hat da einfach eine Härte, so einen englischen Goof von Comedy hier eingeführt. Wir haben uns ja über alles lustig gemacht, ne? Also über jegliche Gruppe von homosexuellen, behinderten Frauen. Wir haben ja alles mehr oder weniger aufs Korn genommen, beziehungsweise Stromberg hat es dann getan und sich natürlich zigfach ins Ausgeschossen mit jedem Satz eigentlich, der aus seinem Mund purzelte. Und ja, und ich glaube aber auch tatsächlich, ich habe viele Zuschriften gehabt, meine damalige Lebensgefährtin hat selber in der Lebensversicherung gearbeitet zu dem Zeitpunkt, und da hieß es von vielen Arbeitskollegen von ihr, die haben gesagt, ich kann mir das nicht angucken, weil das ist wie im Büro. Und wir haben da anscheinend auch in unserer Härte und unserer Klarheit da wohl auch wirklich den
Nerv
Zeitgeist
getroffen. Ja. Seit 2010 sind Sie ja auch Kriminalhauptkommissar Hinnerk-Feldmann in der ZDF-Reihe Nord-Nord-Mord. Da kann man ja auch so immer ein bisschen Komik entdecken. Ist die Rolle da reingeschrieben oder bringen Sie sich da selbst ein mit Ihrer Komik?
Es war anfangs nicht komisch gedacht, aber ich kam tatsächlich zu der Zeitpunkt aus diesem Stromberg-Ding und ich langweile mich extrem schnell am Drehort. Und wenn ich mich langweile, dann fange ich an, Sachen zu suchen, Requisiten, die nicht nagelfest sind, die dann runterfallen können, oder ich stolper irgendwie umher oder so. Also ich bin bei Nord-Nord-Mord, deswegen gefällt mir dieses Format auch so sehr, was die Komik angeht, sehr frei und kann im Grunde genommen alle Ideen einbringen, ob in der Bucharbeit vorher oder dann am Drehort selbst. Viel, viel Komik entsteht ja auch durch die Begebenheiten am Set, durch den Wind, durch die Location, durch die Kollegen, durch Kostüme. Ja, also da bin ich sehr frei. Anfangs war die aber nicht unbedingt lustig geplant, die Rolle.
Also ich habe ja nicht alles gesehen, einiges von Ihnen. Sie kommen ja, oft schlimm. So aus meiner Sicht als der Nette mit den dunklen Locken rüber. Wie sehen Sie sich selbst?
Also ich würde jetzt nicht über mich sagen, dass ich der Nette mit den dunklen Locken bin. Das wäre mir ein bisschen zu oberflächlich für meine Person, glaube ich. Wie ich mich selbst sehe, ist es jetzt tatsächlich die Frage.
Ich fand das spannend, weil Sie ja erzählt haben, in Ihrer Kindheit wurden Sie teilweise gemobbt oder landeten dann im Mülleimer, beim Papierkorb sitzend. Wie hat sich das verändert? Wer sind Sie heute? Das war ja eher
Gott, der... Wie viel Sendezeit haben wir?
Naja, ein paar Minuten haben wir noch.
Also Frau Schubert, ich werde in wenigen oder in eineinhalb Jahren 50. Und dieses 50-Werden, das macht schon ein bisschen was mit mir. Ich bin jetzt auch von Berlin nach Bayern gezogen und so. Das ist auch nochmal, also aufs Land. Das ist von mitten in der Stadt aufs Land. Das ist auch nochmal eine große Entscheidung gewesen. Das verändert mein Leben jetzt nach wenigen Wochen schon, merke ich. Und ich genieße es, den Selbstwert mittlerweile zu haben, auf meine Intuition vertrauen zu können. Und zwar nicht nur beruflich, da war das schon sehr lange und immer so, dass ich sehr auf meine Intuition, ich bin sehr intuitiver Schauspieler. Wenn ich mitten im Take merke, oh, jetzt lass mal was anderes ausprobieren, dann hat es mir nie an Mut gefehlt, plötzlich mal alles umzuschmeißen. In meinem Leben war das oft nicht so. Da war ich mir meiner selbst oder meinem Selbstwert ganz lang sehr unsicher. Aber ich merke schon, dass ich mich selbst immer besser kennenlernen kann. Ich wohne auch seit mehreren Jahren alleine und das musste ich auch erstmal lernen. Also ich habe eine sehr lehrreiche, teilweise auch schmerzhafte, aber sehr lehrreiche Zeit hinter mir und merke aber, dass ich immer mehr in meine Kraft komme und dass diese Kraft aus mir kommt und nicht unbedingt aus dem Erfolg, nicht unbedingt aus äußeren Umständen oder von anderen Menschen. Und das ist eine sehr schöne, sehr lehrreiche Zeit, die ich jedem gönne.
Mit der Comedy-Serie Stromberg sind Sie ja einem großen Publikum bekannt geworden, haben viele Serien, auch in Spielfilmen mitgespielt, auch Kinofilme sind dabei. Das reicht Ihnen offenbar auch nicht. Irgendwann hat der Oliver angefangen zu schreiben. 2003 war das, ein Ein-Personen-Stück, einfach nur Sigi. Mhm. War das ein Herzensprojekt oder gab es eine Auftragsflaute?
Auftragsflaute gab es zum Glück noch nie wirklich. Ja, also ich glaube, Stephen King hat mal gesagt, jeder Autor hat nur zwei Themen. Wenn ich diese zwei Themen in meinem Leben analysieren müsste, dann wäre es Einsamkeit und Vater. Und einfach nur Sigi ist eigentlich ein Stück über meinen Vater. Aha. Oder über das Leben eines Konstanzers. Und ich habe das auch auf Dialekt gespielt und geschrieben. Und es geht dort ja einfach um so eine gewisse Lebenseinstellung von so einem Konstanzer, relativ einfacheren Typen, der aber das Herz wirklich am richtigen Fleck hat und was aus seinem Leben machen will, aber sich halt auch selbst manchmal im Weg steht.
Hat's Ihr Vater gesehen?
Ja, mehrfach.
Und was hat er gesagt?
Fand er super.
Ja. Schön. 2011 dann der erste Roman, wie im richtigen Film. Worum ging es da?
Da ging es auch wieder um eine Vatergeschichte unter Umständen. Das ist ein mäßig erfolgreicher Schauspieler, der mit einer sehr berühmten Schauspielerin zusammen ist und aber schon eine Familie im Gepäck hat und sein Vater sich gerade verabschiedet, weil er Alzheimer hat. Und ja, also es ist so eigentlich im Grunde genommen ein bisschen ein Coming of Age von einem 30-Jährigen.
Das war aber nicht Ihre eigene Geschichte, die Sie da verarbeitet haben.
Nee, würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber ich habe damals die Grundsituation, in der ich sozusagen gelebt habe, zum Anlass genommen, die Figuren zu nehmen und daraus eine fiktive Geschichte zu machen. Mhm. Aber das war nicht sehr klug, weil ich natürlich da sehr viel auch dann gefragt worden ist. Geht es da wirklich um Frau Katterfeld? Mhm. Geht es da wirklich um deine Tochter oder um deine Ex-Familie sozusagen? Mhm. Was heißt Ex-Familie? Also meine vorige Familie, die ich damals hatte. Ich habe ja noch eine große Tochter. Und genau, und da ging es aber nicht drum, aber das war dann schwer zu erklären.
Sie waren ja 12 Jahre mit Yvonne Katterfeld zusammen und haben auch einen gemeinsamen Sohn. Ne? Würden Sie denn aus heutiger Sicht so ein Leben in der Öffentlichkeit Ihren Kindern empfehlen? Die müssen eher ihren eigenen Weg gehen natürlich, aber was würden Sie
Ob
sagen?
Ob ich meinen Kindern empfehlen würde, unseren Beruf anzunehmen? Ich würde jetzt ehrlich gesagt keinem raten, Schauspieler zu werden. Also niemandem. Mhm. Also weder meinen Kindern noch sonst irgendjemandem.
Warum nicht?
Ich glaube, 50% verdienen derzeit weniger als 15.000 Euro brutto im Jahr, 60% weniger als 20.000 Euro brutto im Jahr und ich glaube, zwischen 1 und 2% verdienen über 100.000 brutto im Jahr. Und wir gehen jetzt mal nur von einer akademischen Hochschullaufbahn aus. Man kann wirklich, also die wenigsten können davon leben und der Markt wird immer spitzer. Und im Theaterbereich ist es nicht viel besser. Also es ist schon, wenn man unbedingt muss und wirklich keinen Plan B hat, wie ich damals, dann kann man das machen, aber man muss sich extrem darüber bewusst sein, was man da tut. Was das Leben in der Öffentlichkeit angeht, ja, das ist eine Konsequenz. Natürlich wollte ich als Jugendlicher oder als Kind, narzisstisch geprägt, hatte ich nichts dagegen, reich und berühmt zu werden. Heute weiß ich, was das bedeutet, eine Berühmtheit zu haben. Und das kann manchmal von schön und von Vorteil sein. Aber es kommt immer auf das Maß an.
Das heißt ja immer, Geld macht nicht glücklich.
Na, Geld oder so nicht, aber Öffentlichkeit auch nicht. Also, es gibt Situationen, wo ich freue mich darüber, wenn ich durch die Stadt laufe und freundlich angelächelt werde. Weil man mich erkennt oder so. Das ist schon schön und dann lächelt man freudig zurück und man hat eine Form von Verbindung und ich weiß, dass ich diesem Menschen insofern was bedeute, dass ich ihm schöne Stunden bereitet habe auf dem Sofa, ne? Und dass ich da vielleicht oder dass meine Serie oder unsere Serien irgendwie zu einem Teil deren Unterhaltung gehört und dessen stelle ich mich total gerne in Dienst und deswegen mache ich das und das finde ich klasse. Und dann gibt es wieder Situationen, die können sehr unangenehm werden. Das hörte ich auch schon, klar.
Was macht Sie glücklich?
Also glücklich macht mir, wenn ich bewusst wahrnehme, dass ich gerade in letzter Zeit mehrere Momente von tiefer Zufriedenheit hatte. Mhm. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann würde ich da Glück drüber schreiben. Ja.
In der Wolmerstädter Steiner Straße steht ein hohes Haus. Ein Hochhaus mit 12 Stockwerken. Viele Menschen und auch einige Tiere leben darin. Manche haben es immer eilig. Einige mögen es eher gemütlich, keiner gleicht dem anderen. So beginnt das neue Kinderbuch Die Hochhauskatze, das mein heutiger Gast im BR Schlagerbrunch gerade rausgebracht hat. Wunderschön illustriert, wie ich finde.
Absolut.
Wie fühlt man sich denn, wenn man so ein Werk, wo ja auch viel Arbeit drin steckt, endlich in Händen hält?
Immer. Das ist immer eine ganz besondere Situation, wenn der Postbote kommt und dieses Paket vorbeibringt und man packt das erste Buch aus. Ich durfte schon 6-mal sozusagen sowas erleben. Das ist schon toll, weil so ein Buch natürlich eine ganz andere Halbwertszeit hat als jetzt so 90 Minuten Krimi. Ja? Und jetzt zu wissen von meinem, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das war dann auch zum Deutschen Kinderbuchpreis nominiert, Kasi Kautz. Und da zu wissen, dass jetzt da 20.000, 30.000 Kinder so ein Buch im Regal stehen haben, das ist schon, das macht einen sehr glücklich.
Sie verstehen sich ja als künstlerischer Unternehmer, haben Sie mal gesagt. Was heißt das denn eigentlich konkret und widerspricht sich das nicht, Künstler und Unternehmer?
Nee, überhaupt nicht. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ich immer so ein bisschen eine Mischkalkulation innerhalb eines Jahres mache, dass es nicht nur darum geht, eben, wenn ich die Auswahl überhaupt habe, wodurch man ja schon sehr privilegiert wäre, also immer zu gucken, was kann ich machen, wofür ich zum Beispiel gar kein Geld bekomme oder ganz wenig Geld oder karitative Dinge. Da muss ich halt auch immer was entgegensetzen, wo ich dann mein Leben finanzieren kann dadurch. Ne? Also es braucht ein gewisses unternehmerisches Denken, ist eben in diesem Beruf oder in dem künstlerischen Beruf sicher nicht verkehrt. Und da sind, glaube ich, auch sehr viele Kollegen und Künstlerkollegen auf die Füße gefallen, sehr hart während der Pandemie, weil da natürlich dann auch klar wurde, wie habe ich vorher gewirtschaftet. Obwohl ich vielleicht viel verdient habe eine Zeit lang, wie habe ich budgetiert, wie habe ich gespart, wie habe ich irgendwie mein Geld zusammengehalten in einer Zeit, wo viele Künstlergruppen ja gar nicht arbeiten durften. Wir als Film-Fernsehdarsteller hatten da Glück, weil ich tatsächlich während der Pandemie sehr gut arbeiten durfte, weil wir ja nicht an ein Publikum gebunden waren. Also das heißt, wir konnten und mussten auch gerade in dieser Zeit drehen, damit es was zu gucken gab in der Zeit.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass es nicht immer die Einserschüler sind, aus denen was wird, sondern die, die schon früh auf die Schnauze fallen. Eigene Erfahrungen?
Ja, also bei etwaigen Klassentreffen oder überhaupt, wenn ich so gucke, Biografien verfolge, wie ist das Verhältnis zu den Schulnoten oder zur Schulkarriere und zur späteren Karriere? Und ich habe schon festgestellt, dass eine gewisse Frustrationstoleranz, wenn die schon in Schulzeiten aufgebaut wird, dass das von Vorteil sein kann, was dann den späteren Lebensverlauf im Berufsleben betrifft. Wenn ich mir schon als Schüler überlegen musste, okay, wie gehe ich jetzt, wie schlawiner ich mich jetzt da durch, wie muss ich lernen, damit ich irgendwas erreiche, was kann ich sonst noch tun, wenn ich mir da schon relativ viel einfallen lassen muss, dann ist es vielleicht einfacher, als wenn ich als Einserschüler irgendwie dann im Studium oder im Berufsleben dann auf die Schnauze falle und gar nicht mein Ego, mein Selbstbewusstsein gar nicht trainiert ist, auch mit Niederlagen umzugehen. Ja.
Es gibt aber auch immer wieder Menschen, denen scheint irgendwie alles zuzufliegen, oder?
Das gibt's auch, ja. Das gibt's auch. Habe ich auch schon Leute kennengelernt, die, ja. Aber das hat dann viel, vielleicht auch dann was mit Ausstrahlung zu tun oder dann einem Bedürfnis, was ich stille. Also wenn ich erfolgreich bin, bedeutet das ja immer, dass ich irgendwo ein Bedürfnis stille. Also entweder ich stelle ein Produkt her, was ganz viele Menschen brauchen und ein Bedürfnis stillt, oder ich habe gerade als Künstler eine gewisse Art, eine gewisse Stimme, ein gewisses Auftreten, was meinem Gegenüber Heimat, Sicherheit, Schönheit, Liebe oder irgendeinen essentiellen Wert darstellt. Und deswegen gucke ich dem gerne zu oder kaufe mir eine Eintrittskarte für diese Person oder ja.
Wie wichtig finden Sie es, auch immer weiter an sich zu arbeiten?
Na, da muss man auch aufpassen. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt in die Buchhandlung gehe, dann werde ich ja wirklich bombardiert mit Büchern, die die Persönlichkeitsentwicklung fördern sollen und so. Da so seinen Weg sich durchzusuchen, ist dann relativ schwierig. Aber so eine nicht zu rasten und eine Auseinandersetzung mit sich zu suchen, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Und leider sind diese größten Veränderungen passieren ja immer dann bei größeren Schicksalsschlägen. Also entweder wenn eine Krankheit über mich einherbricht oder wenn jemand stirbt oder wenn man eine schwere Trennung hinter sich hatte oder so, dann kommt man in ein Tal und wenn man das richtig nutzt und damit sich ins Gericht geht und wirklich guckt, an was es lag oder was das alles mit einem macht, dann hat man die Chance, neu wie Phönix aus der Asche zu steigen und dann vielleicht mit einem anderen Mindset und mit einer größeren Offenheit zu sich selbst dann wieder was Neues zu kreieren, wo man dann für sich in seiner Persönlichkeit wieder einen Schritt weitermacht.
Schauspieler und Autor Oliver Venuk hat Geschichten aus seinem Leben erzählt. Und was für ihn wichtig ist, finanzielle Sicherheit zum Beispiel, dafür tut er auch einiges. Ein voller Terminkalender. Hat das auch heute mit 48 noch was Beruhigendes oder wird es auch manchmal zu viel?
Also ich hatte jetzt ungewollt, weil es Verschiebungen gab oder Dinge abgesagt worden sind, ungewöhnlich lange frei. Beziehungsweise ungewöhnlich lange keinen Dreh und bin in der Zeit nach Bayern gezogen von Berlin und habe das extrem genossen, diese 2 Monate auch mit meinen Kindern hier zu verbringen. Und wenn es nach mir ginge, müsste ich jetzt nicht unbedingt in den hohen Norden und Mörder suchen, sondern könnte hier auch noch den angehenden Herbst oder den Herbst noch genießen und gucken und allein auf dem Balkon sitzen und den Blättern beim Fallen zugucken. Das würde mir jetzt erstmal gerade reichen.
Welche Termine stehen denn als nächstes so an? Wir wollen Sie ja schon gerne wieder sehen, wenn Sie ermitteln.
Und so soll es auch sein. Wir werden jetzt gerade wieder 2 neue Nord-Nord-Mord-Filme drehen in Hamburg und auf Sylt. Genau, das sind jetzt erstmal die Dinge, mit denen ich mich dann die nächsten Monate beschäftigen werde. Mhm.
Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen spielen ja zur Abwechslung auch immer wieder mal Theater. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Art von Arbeit. Sie drehen und schreiben vor allem. Fehlt Ihnen das Theater nicht?
Also ich schreibe eine Kolumne immer wieder oder Essaytexte für die Frankfurter Rundschau und damit trete ich zum Beispiel auf. Ich werde auf Sylt eine Lesung machen, ich werde in Konstanz spielen. Ich werde an Weihnachten mit der Bodensee-Philharmonie Weihnachtskonzerte geben, wo ich Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsmärchen erzähle. Also ich suche immer wieder den Kontakt zum Publikum, um diese direkten Reaktionen zu bekommen und so. Also ich habe schon Publikum, aber ich suche mir das dann meistens mit eigenen Texten.
Dann sage ich danke, Oliver Venuk. Es war mir eine Freude.
Mir auch.
Und natürlich auch ganz viel Spaß und Freude bei Ihren künftigen Projekten. Viel Erfolg mit Ihren Büchern und.
Vielen lieben Dank. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.